wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ich bin ja nicht so gut mit Wortspielen, Bernd. Bill Stewart bei den Kassel Huskies, nicht mehr Trainer. Ich fällt kein gutes Wortspiel dazu ein. Fällt dir was ein?
Das ist mal so ein Film, glaube ich, ne? Ja, wie hieß der denn nochmal? Zwei Teile.
Feel Bill?
Nee, anders. Kill Bill war das, ja, genau.
Oh, ja, würde ja da in dem Fall auch ganz gut passen.
Ja, wie kommst du drauf?
Ja, ich meine, zwei Monate müssen eigentlich reichen, um seine Mannschaft auf Vordermann zu bringen, oder? Oder halt komplett in die andere Richtung. Ja, in dem Fall in die andere Richtung.
So, schönes Bootcamp, ja, also, ihr habt es ja mitbekommen, wenn ihr diesen Podcast hört. Wir sprachen auch in den 10 Minuten bereits drüber. Bill Stewart ist nicht mehr Trainer der Kassel Huskies. Und wer sich dachte, Moment mal, die schmeißen irgendwie 2 Wochen vor Ende der Hauptrunde als Tabellenführer ihren Trainer raus und holen Bill Stewart. Was ist das denn? All die Leute denken sich jetzt, ja, oh, das ist das. Denn Kassel liegt 2-3 zurück in der Finalserie der DEL 2 gegen die Eisbären Regensburg. Hat 2-1 geführt, hätte theoretisch an diesem Wochenende also auch noch zu Hause den Aufstieg feiern können. Daraus wurde nichts. Es gab 2 Niederlagen, sogar eine 2-5 Niederlage, trotz 2-0 Führung am Sonntagabend. Tja, und jetzt ist Bill Stewart nicht mehr Trainer. Dafür sind jetzt die Herren Valenti und Kreuzer da. Und das sind natürlich Leute, deren Namen man in Kassel nur zu gut kennt. Und die sollen es jetzt umbiegen. Mal sehen.
Ja, und steigern kann das Kassel eigentlich nur noch, indem sie dann irgendwie 2 Stunden vor Spiel 6 sagen, wir trennen uns jetzt wieder von Valenti und Kreuzer. Was natürlich nicht
und
passieren
holen
wird.
Christoph Kreuzer, und der Augsburg in die 2. Liga schießt. Das wäre doch mal eine Idee.
Oder? Das wäre richtig geil. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer und auch für Bernd Schwicker, den habt ihr ja schon gehört. Servus!
Ja, sicher. Vor allem an diesem Wochenende ging Hockey immer, ne? Also, das waren ja wieder Tage. Ich glaube, ich habe am Samstag, habe ich 5 Spiele in Folge geguckt. Also, das war ja sensationell, was da alles abging, ne? Von U18 und PWHL und NHL und am Sonntag dann wieder auch NHL und DEL. Und es ist ja der Wahnsinn, ne? Also, irgendwie denke ich mir, komm, die DEG ist raus. In meinem täglichen Job habe ich dann nicht mehr so viel Stress, aber das Eishockey lässt einen nicht los, ne? Im April und Mai und Juni geht's noch mal richtig zur Sache.
Geht noch bis Mitte Juni voll durch und wir
stellen noch eine Weltmeisterschaft im Rennen ein. Danke genau, nochmal fürs Sportfunding.
Ja, genau. Ja. Bitte. Die Weltmeisterschaft, die gibt's dann auch noch, oder? Nicht so wenig los dann auch im Mai. Wir wollen natürlich ein bisschen über die DEL sprechen, dann aber auch ausführlich auf die NHL schauen. Zwischendrin mal so ein bisschen überlegen, wer könnte bei Deutschland noch kommen bei der Nationalmannschaft und wer könnte vor allem international kommen. Ich sag nur Connor Bedard, kürzlich hieß es mal, ja, vielleicht spielen sogar Bedard, Celebrini und Sidney Crosby für Kanada bei der Weltmeisterschaft. Also diese WM wird auf jeden Fall Spaß machen, weil auch einige Topspieler mit dabei sind. Aber fangen wir mit der DEL-Finalserie an. Oder vielleicht nochmal ganz kurz zur DEL 2, zu Bill Stewart. Wir haben es auch in den 10 Minuten Eishockey besprochen. Ich glaube, das größte Thema ist jetzt einfach, du musst 2 Spiele gewinnen, sonst bist du nicht aufgestiegen und hast jetzt vor allem für Spiel 6 kaum Zeit, die Mannschaft einzustellen, vorzubereiten. Sven Valenti und Daniel Kreuzer, was sollen die groß machen jetzt?
Ja, die könnten eigentlich nur irgendwie versuchen, die Kabine anzuzünden. Also jetzt muss ich den Netz und sagen, so Leute, jetzt geht raus und rennt um euer Leben. Also ich glaube, großartig taktisch, da können die nichts mehr machen. Also da wird's rein heißen, spielt einfaches Eishockey, geht raus, spielt nach vorne, Männer zum Tor, Scheiben zum Tor und gucken, was passiert. Und ja, ich glaube, genauso werden die es machen. Aber wo du gerade mit dem Aufstieg ansprichst, es gab ja vergangene Woche noch eine andere Meldung zu diesem Thema, nämlich die Deutsche Eishockeyliga und die DEL 2 haben ja verkündet, dass die Aufstiegsregeln gelockert werden. Das heißt, künftig erleben wir vielleicht mal die Situation, dass eben nicht vorher feststeht, dass es eventuell keinen Aufsteiger gibt, sondern theoretisch könnten jetzt fast alle DEL 2 Teams die Lizenz beantragen. Also klar, die Kohle muss immer noch gezahlt werden, 250.000 erst hinterlegt werden, danach gibt es ja widersprüchliche Aussagen. Also einerseits heißt es, es wird immer noch 800.000 kosten. Der Sportinformationssdienst meldet aber, weil die DEL ja so gewachsen ist, auch was den Umsatz angeht und die Reichweiten angeht, da wird jetzt quasi eine DEL-Mitgliedschaft mehr wert. Man müsste mittlerweile das Doppelte zahlen, 1,6 Millionen. Aber ich glaube, wer in die DEL aufsteigen würde, der würde das irgendwie hinkriegen. Und die Chancen sind jetzt größer, weil nämlich dieser Punkteplan verändert wurde. Man braucht nicht mehr eine Mindestkapazität im Stadion von 4.500 Plätzen. Und vor allen Dingen kann man VIP-Plätze, die ja sehr viel Punkte bringen, jetzt anders nachweisen. Die müssen nicht mehr zwingend im Stadion sein, sondern es reicht, wie es zum Beispiel auch die Löwen Frankfurt machen, dass man draußen Container oder ein Zelt hat und dort VIP-Räumlichkeiten anbietet und dort kann man dann auf die Punkte kommen. Das heißt, die Kritikpunkte, die ja durchaus berechtigt waren, die wir auch immer genannt haben, dass dieser Auf- und Abstieg ein bisschen unausgegoren ist, könnte künftig einfacher laufen, wenn eben mehr Teams die Chance haben, diese Punkte zu erreichen und dann sich für die DEL anzumelden.
Ich bin sehr gespannt, wie viele tatsächlich dann die Lizenz beantragen. Also da siehst du dann wirklich, wer tatsächlich hoch will, ne? Und wer das stemmen kann und wer eben nicht. Also es gibt, denke ich, auch Mannschaften, die in der DL2 genau richtig aufgehoben sind. Ja? Die vielleicht dann auch mal Vierter, Fünfter werden, vielleicht aber eine Playoff-Serie gewinnen. Vielleicht sogar, wenn es ganz gut läuft, Meister werden können. Aber für die DL dann doch einen Schritt noch zu groß ist. Aber es gibt gleichzeitig auch ein paar, die sich das vorstellen können oder ganz gerne mal hätten. Wie lang ist dann immer die Frage, aber zumindest mal weißt du, du bist ja dann, in dem Fall ist es jetzt auch nicht so, dass du hochgehst und dann weißt du, okay, du bist jetzt fest drin, ne, weil es dann wieder Closed Shop ist, sondern es kann ja auch mal für ein Jahr sein und dann ist die Frage, machst du dieses Abenteuer mit und probierst es oder halt nicht.
Ja, und jetzt hast du halt wirklich Teams, die vorher an dieser 4.500er Grenze gescheitert waren, wie halt Landshut, wie halt Kaufbeuern, die aber schicke neue Hallen haben und in denen man dann wirklich theoretisch meiner Meinung nach auch DEL-Eishockey spielen könnte. Und anderes Thema sind natürlich so Clubs, die eigentlich Hallen haben, die groß genug sind, aber die halt nicht diese VIP-Plätze hatten, sowas wie Rosenheim zum Beispiel. Ne? Und wenn die Rosenheimer sich jetzt ein Zelt vor die Halle stellen und sagen, hier, so läuft das künftig, hier ist unser VIP-Raum, dann könnte selbst der Sportbund Rosenheim, wie ich ihn immer noch nenne, theoretisch wieder aufsteigen. Und das ist natürlich eine gute Entwicklung grundsätzlich.
Nochmal zurück zur aktuellen Situation. Es gibt nur eine Mannschaft jetzt im Finale, die aufsteigen kann, die Kassel Huskies. Wir haben jetzt, ja, und dieses Tovabo da gesprochen. Also es ist ja völlig irre. Ne? Du wirfst Ende Februar, am 29. Februar, stellst du Bill Stewart als neuen Trainer vor. Vor den Playoffs, also gerade vor der entscheidenden Zeit und vor der ganz entscheidenden Zeit, nämlich vor den letzten beiden Finalspielen, die du gewinnen musst, wirfst du ihn wieder raus. Also totales Chaos in Kassel. Aber wenn wir spielerisch auf diese Finalserie schauen, dann ist es eben dann doch diese erste Reihe, vor allem Andrew Yogan, der da diesen unglaublichen Impact hat. Und klar mag Kassel tiefer besetzt sein, aber sie können diese Tiefe bis jetzt im Finale nicht nutzen. Stattdessen sind es halt die Top-Leute von Regensburg, die es schaffen, ja, eine 3-2-Führung da herauszuschießen.
Ja, wobei man sagen muss, dass der Jogen, der uns natürlich immer besonders aufgefallen ist im Laufe der Saison, jetzt gar nicht jedes Spiel irgendwie 3 Tore schießt, ne? Aber er hat immerhin getroffen am Sonntag und ja, das ist natürlich trotzdem auch schon eine starke Reihe, die jetzt vielleicht dann nicht jedes Tor schießt, aber den Spiel natürlich trotzdem in eine Richtung lenken kann.
Ja, und Jogen führt diese Reihe an und geht ja auch nicht nur ums Tore schießen, sondern einfach auf dem Eis zu dominieren und das gelingt ihm bis jetzt in den DL2-Playoffs. Schauen wir in die Liga höher, wo die DL-Finalserie läuft und die macht richtig Spaß, muss man wirklich sagen. Also 3 Spiele jetzt gespielt, die Eisbären Berlin führen mit 2-1, haben sich jetzt also den Heimvorteil geholt, allerdings auch ein extrem enges Spiel, 2-1 in zweiter Verlängerung, jetzt in Spiel 3. Ja, hätte man vor den Playoffs sagen können, das sind halt einfach die beiden besten Mannschaften der Hauptrunde gewesen, das wird auch ein tolles Finale, wenn die aufeinandertreffen, aber ich hatte immer noch ein bisschen Skepsis gegenüber den Fishtown Penguins, ganz ehrlich, aber die ist jetzt weg, diese Skepsis. Also nicht nur die absoluten Top-Leute, die Top-Scorer, jetzt Jeglitsch und Urbas allen voran, zeigen da eine starke Leistung, sondern die ganze Mannschaft. Und du hast die Tiefe jetzt auch eben durch die Playoffs durchgesehen. Mauermann, Wikingstad, Conrad in der Offensive. Also da ist schon was passiert die letzten Jahre. Und dann auf der anderen Seite bei den Eisbären Berlin, wo jetzt auch eben dann in den Playoffs Nöbel schon länger, Pföderl jetzt in der Finalserie einfach die Top-Spieler dann ja auch abliefern. Und genauso willst du es ja auch in dem Finale.
Richtig, aber jetzt nicht vergessen, Nöbels ist verletzt, hat sich ja am Freitag bei einem Check an der Bande irgendwas, also ich bin jetzt kein Mediziner, erst recht keiner, der aus der Ferne Diagnose stellt, aber Es sah schon nach Knie aus, der konnte ja ein Bein kaum noch belasten, hat dann am Sonntag auch gefehlt. Das heißt, diese absolute Top-Reihe musste umgestellt werden, aber hat trotzdem wieder funktioniert, ne? Also der eine Pass von Föderl vor dem 0-1, der war wirklich aller Ehren wert. Und grundsätzlich gebe ich dir das ja recht. Also vor der Saison hätte ich auch gesagt, warten wir mal ab, was vor den Playoffs, sagen wir so, hätte ich auch gesagt, trotz Hauptrundenmeisterschaft sehe ich noch nicht zwingend, dass Bremerhaven jetzt auch in den Playoffs ein Top-Team ist, aber jetzt sind die Pinguins das absolut. Also in allen Spielen völlig auf Augenhöhe und natürlich auch in den vorherigen Runden schon 4-0 gegen Ingolstadt, 4-1 München, ist auch klar. Aber es ist wirklich ein Finale, wie wir das lange nicht gesehen haben, und ich habe gerade wirklich an jedem Spiel richtig Spaß, und das hatte ich in den letzten Jahren nicht immer, weil ich dann häufiger dachte, ja, klar, ist ein Finale, aber selbst letztes Jahr, wo Ingolstadt ja wirklich eine starke Saison gespielt hatte, hatte ich im Finale nicht das Gefühl, dass der ERC wirklich die Münchner aufhalten kann. Und jetzt ist es wirklich total offen. Ich sehe Berlin trotzdem ein kleines Stück vorne, aber bei weitem nicht so weit, wie sie in den vergangenen Jahren einzelne Finalisten waren.
Ja, vor allem jetzt, weil sie dieses Spiel 3, das wirklich in beide Seiten natürlich, auf beide Seiten gehen hätte können, mit dem Tor in der Verlängerung halt, zweite Verlängerung, weil sie sich das geholt haben.
Wobei ich sagen muss, Berlin war schon die bessere Mannschaft. Ne? Ja. Also ich fand, über 60 Minuten waren die Berliner die bessere Mannschaft, und auch in der Verlängerung, was waren es, 26-8 Schüsse oder irgendwie sowas. Also die hatten die deutlich größeren Chancen, die Berliner, fand ich schon.
Ja,
du recht hast, natürlich kann Bremerhaven trotzdem das Spiel gewinnen. Ne?
Genau, also das ist halt dann einfach der eine Schuss, der reingehen kann und mal ein Gegenangriff, wenn die Scheibe vielleicht durchrutscht. Und dann hat Bremerhaven die 2-1-Führung. Und ja, wenn Berlin da immer hinterherlaufen muss, immer wieder ausgleichen muss, dann Spiel 7 vielleicht, wenn es wirklich so weit kommt, dann in Bremerhaven ist, dann vielleicht sogar leichter Vorteil Bremerhaven. So jetzt natürlich mit dem Heimvorteil, mit der 2-1-Führung, mit den 2 Siegen in Serie für die Eisbären Berlin, würde ich auch sagen, Vorteil Berlin. Aber ich traue Bremerhaven da absolut zu, wieder zurückzukommen. Und wie gesagt, Nöbels ja bis jetzt in den Playoffs, finde ich, der X-Faktor bei den Eisbären Berlin, auch in Überzahl zum Beispiel. Vielleicht sind die Special Teams jetzt dann, je länger die Serie geht, auch noch wichtiger. Und wenn der da fehlen sollte, natürlich tut das Berlin weh. Und natürlich können sie das nur schwer kompensieren, sagen wir so.
Das müssen wir mal Lob an die Schiedsrichter loswerden. Also natürlich werden Fans dieser beiden Mannschaften wahrscheinlich jetzt im Kopf, wenn da 5 Situationen aufploppen, wo sie sich unberecht behandelt fühlen. Und natürlich gab es auch mal eine Strafe, wo ich sage, die muss man nicht zwingend geben. Oder es gab auch mal 2-3-2-Kämpfe, wo ich dachte, oh, der hätte man den einen oder anderen jetzt mal runterschicken können oder beide oder wie auch immer. Aber grundsätzlich finde ich, wir haben keinen Schiri-Aufreger bisher. Es gefällt mir echt gut. Und vor allen Dingen werden auch in der Verlängerung Strafen gegeben. Und das war ja häufig nicht so, dass dann immer dieser schwarze Let the player decide kam. Aber ich glaube, in der Verlängerung am Sonntag wurden sogar 3 Strafen gegeben, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Und das finde ich doch schon gut, dass das auch gepfiffen wird.
Ja, musst du ja auch, ne? Klar, also wir sagen es immer
ja,
wieder.
Ja, aber manche machen es ja trotzdem.
Genau, ja.
Ne, also, da kannst du wie mit dem Schwert einem quasi den Oberkörper malträtieren. Und da heißt es, ja, komm, ist Finale. Das geht doch jetzt nicht. Das Spiel soll doch nicht in Überzahl entschieden werden.
Ja, und da brauchst du aber auch natürlich, ja, die Verantwortung musst du übernehmen als Schiedsrichter. Also da brauchst du natürlich schon auch Selbstbewusstsein, diese Strafen dann zu geben, weil du weißt, das kann dann auch die Strafe sein, die das Spiel entscheidet, die vielleicht die Serie dann auch entscheidet oder in eine Richtung lenkt. Und ich bin trotzdem der Meinung, eine Strafe ist eine Strafe und auch nicht, es muss dann eine besonders klare sein, sondern ja, die Strafe muss auch eine klare, oder muss eine Strafe sein, wenn sie in den 60 Minuten gepfiffen wird, ne? Und nicht so, ja, kann man geben oder sollte man vielleicht geben, sondern muss die klare Entscheidung sagen, das ist eine Strafe, und genauso ist es eine Verlängerung.
Ja, bin ich bei dir, aber grundsätzlich würde ich trotzdem sagen, in der Finalverlängerung sollte man keine 50-50 Strafen geben.
Nein, das stimmt, ja. Aber du brauchst jetzt auch nicht, wie gesagt, da irgendwie den Stockschlag mit 5 Metern Anlauf ins Gesicht, um zu sagen, okay, das ist eigentlich das Einzige, was wir pfeifen. Sondern wenn einer vorbeigeht und wird zurückgehakt, ja, oder es ist ein Beinstellen, dann ist es halt einfach ein Stockfoul, und das muss gepfiffen werden, auch in der Verlängerung, auch im Finale und auch im Spiel 7 Finale.
Ja, so ist das.
So viel also zur DEL. Aus diesen beiden Clubs werden natürlich dann noch Spieler kommen zur Nationalmannschaft, die weiter testet. Aktuell ja dann jetzt gegen die Slowakei 2-mal gespielt hat, die deutsche Nationalmannschaft. Wir wollen ein bisschen drauf schauen, wer noch kommen könnte bei der deutschen Nationalmannschaft, aber auch insgesamt, wer da bei dieser Weltmeisterschaft mit dabei ist. Fangen wir mit Deutschland mal an. Wir haben es auch in den 10 Minuten besprochen, Bernd. Leider kein Reichel und kein Suber bei der Weltmeisterschaft.
Ja, und wie ich da schon sagte, das finde ich ein bisschen bitter, also dass Stützle nicht kommt, klar, der ist halt verletzt. Und Schütze und die Herren-Nationalmannschaft ist ja eh eine komische Verbindung, ehrlich gesagt. Also lange nicht gespielt, weil er halt in Nordamerika dann war in der Corona-Zeit und da schon nicht mitspielen konnte. Dann 22 endlich sein WM-Debüt gegeben, spielt in Helsinki, verletzt sich nach 3 Spielen, reist wieder ab, weil die Senators das so wollten. 23 dann auch verletzt, komplett abgesagt sogar und jetzt wieder. Also mit Schützle und der Nationalmannschaft, das will noch nicht so recht passen, muss man sagen. Aber dann finde ich aber bei den anderen beiden ist noch bitterer, weil Reichel und Zuba sind beide fit, aber sollen halt in der AHL Playoff spielen. Und da muss ich klar sagen, natürlich, die sind da unter Vertrag, die werden da bezahlt und die Vereine haben alle Rechte und Organisationen, muss man ja sagen, haben alle Rechte an ihnen. Und das, ich verstehe natürlich das Prozedere, aber ich finde es ein bisschen kurios, dass man die AHL Playoffs als wichtiger erachtet als eine Weltmeisterschaft. Also auch sportlich, ne? Natürlich kann man sagen, komm, wenn es weit geht, dann haben die da irgendwie noch mal 2 Monate richtig Saison und erleben mal so einen kompletten Playoffs oder so. Aber ich meine, die beiden haben das ja schon in Deutschland erlebt. Ja, nicht so, als wüssten die nicht, was Playoffs sind. Und ich finde, das Niveau einer Weltmeisterschaft ist jetzt auch nicht unbedingt geringer. Und auch der Druck bei einer Weltmeisterschaft ist nicht unbedingt geringer. Also kann mir keiner erzählen, dass man bei der WM als junger Spieler nichts lernen kann.
Für mich kommt noch dazu, dass es bei Reichel eben dann auch die Möglichkeit wäre, mal einen Tapetenwechsel zu haben und dann ja weg zu sein von dieser schon echt verkorksten Saison für ihn bei den Chicago Blackhawks oder eben bei den Rockford Icehawks. War ja auch in der Regular Season schon mal unten in der AHL, hat selber gesagt, ja, ihm hat das auch geholfen, aber soll auch weiterhin sagen, Coach nicht zufrieden mit seinen Leistungen gewesen in der NHL. Ja, und dann hängst du jetzt da weiter in Nordamerika, hast halt eben diesen Wechsel nicht. Vielleicht wäre es andersrum besser und du könntest dir möglicherweise auch Selbstvertrauen holen dann in der Nationalmannschaft. Hättest mal andere Gesichter, hast mal andere Gegner. Ja, ich habe aber auch Verständnis, beziehungsweise verstehe, warum die NHL-Organisationen sagen, wir wollen die jetzt weiterhin bei uns haben und hier bei uns sehen, auch wenn natürlich ja die NHL-Teams raus sind und Zuba und Reichel da in den Playoffs nicht mehr spielen werden. Peterka hat gesagt, I'm gonna play, also er hat die Bereitschaft erklärt. Grubauer, ja, wäre natürlich dann auch von Anfang an, also nicht irgendwie aus den Playoffs raus, sondern auch Grubauer spielt ja nicht Playoffs. Seider, ja, fraglich, also er würde gerne, aber es entscheidet natürlich auch die Organisation, die Detroit Red Wings. Sturm, also es gibt ja schon echt viele Kandidaten noch, die kommen könnten. Kann gut sein, dass sich das Gesicht der Nationalmannschaft schon nochmal ändert bis zur Weltmeisterschaft.
Ja, vor allem bei Seider ist die Situation natürlich wirklich vertrackt, weil er eben diesen neuen Vertrag noch nicht unterschrieben hat. Wenn er den unterschrieben hätte, weil ihr wisst ja, sein Einstiegsvertrag läuft diesen Sommer aus, dann könnte man sagen, okay, jetzt haben wir eine Zahl, mit der wir arbeiten können. Ne? Das sind so und so viele Jahre, so und so viele Millionen, ergibt das und das Gesamtvolumen. Und das muss dann halt versichert werden. Solange der Vertrag aber nicht unterschrieben ist, haben wir natürlich die Situation, dass man trotzdem etwas versichern muss, aber nicht genau weiß, was. Und das ist dann diese hypothetische, oder wie heißt das, Potenzialversicherung oder irgendwie sowas. Glaube ich war das Wort, was Christian Kühner das im Magenta-Interview benutzt hat. Das ist natürlich schwierig, ne? Und die grundsätzliche Frage, die der DEB sich stellen muss, weil egal jetzt, ob der Vertrag unterschrieben ist oder nicht, ich gehe mal davon aus, dass die Summe 6-stellig sein wird, die der DEB da zahlen muss. Aber macht er das? Lohnt das? Du musst dir halt die Frage stellen, bringt uns Moritz Seider so viel weiter, dass sich diese Investition lohnt, für die wir sonst vielleicht, weiß ich nicht, 1-2 Jugendtrainer einstellen könnten, 2, 3, 4, 5 Maßnahmen machen könnten, wie das ja im Eishockey immer heißt. Das musst du halt wissen. Und ich bin nicht der, der diese Entscheidung gerne treffen würde. Ich sage aber trotzdem, man sollte es machen, weil er macht das Team gerade, wenn man weiß, dass Gawanke nicht kommt. Das wisst man noch bis ins Finale gespielt hat und sowas, dass Zuba nicht kommt. Ich finde, da sollte man wahrscheinlich das Geld schon in die Hand nehmen, weil er das Team wirklich sehr viel besser macht und das im Endeffekt dir ja auch wieder helfen kann, sei es über Aufmerksamkeit, sei es über sportliche Erfolge, sei es über ja dann daraus resultierende neue Sponsorenverträge oder eine generelle Eishockey-Begeisterung. Ich will jetzt auch nicht zu viel auf Moritz Seider aufladen, dass er das alleine schuld ist, ob die deutsche Mannschaft Erfolg hat oder nicht, aber er könnte natürlich ein großer Faktor werden.
Die Entscheidung trifft erstmal natürlich die Organisation, trifft die NHL-Franchise, treffen die Detroit Red Wings und dann die Frage, ob der DEB den Vertrag von Moritz Seider auch versichert oder den potenziellen Vertrag. International finde ich schon auch ganz geil. Also wer schon gesagt hat, er kommt natürlich gerade, also Tkachuk und Bedard natürlich vor allem bei Kanada, so zwei richtig große Namen. Und ja, bei den Tschechen haben wir auch schon spekuliert, wer wird dann vielleicht sogar nach Ausscheiden aus der Weltmeisterschaft noch kommen. Wenn man schon davon ausgehen kann, dass die Tschechen ja dann noch mit dabei sind und nicht die Frage ist, haut es die vielleicht raus, sondern ja, kannst du auch sagen, ich komme zum Viertelfinale, ne? Und bei einer Heim-WM, also könnte echt 2024 ein Jahr werden, wo wir einige NHLer sehen bei der Weltmeisterschaft.
Ja, auch bei den Schweden. Ne? So ein Rasmus Dahlin hat schon zugesagt, selbst ein Erik Karlsson überlegt und hat jetzt nicht von vornherein ausgeschlossen. Und was ich jetzt mehrfach gehört und gelesen habe von nordamerikanischen Medien, dass die Rückkehr der NHL zu Olympia und halt dass dieses Four Nations Turnier, was es da nächstes Jahr geben wird, wirklich wieder für ein Umdenken gesorgt hat. Also wir hatten ja schon diese Entwicklung 15, 16, 17, 18, 19, dass relativ viele NHL-Stars rüberkamen zur WM, mehr als früher, weil sie halt gesagt haben, wenn wir keine Playoffs spielen, fehlen uns irgendwie so 2, 3, 4 Wochen, die wir gerne noch auf hohem Niveau Eishockey spielen würden für die Zukunft. Dann kam natürlich Corona und es ging so runter und ich fand auch letztes Jahr waren die Kader nicht so richtig prominent besetzt und jetzt kommt halt wieder dieses Umdenken, weil sich viele Spieler schon mal so ein bisschen ins Gespräch bringen wollen. Also natürlich müssen Erik Karlsson oder ein Rasmus Dahlin oder ein Connor Bedard, die müssten wahrscheinlich, oder Crosby, die müssten wahrscheinlich nicht zwingend jetzt eine Weltmeisterschaft spielen, um dann für Olympia nominiert werden zu können, weil auch da werden die besten Spieler einfach mitgenommen, ist ja logisch. Aber ich glaube, es gibt so Leute, die sind so ein bisschen auf der Kippe, könnte es reichen nächstes Jahr und dann ist ja schon mal nicht schlecht, dem Nationaltrainer, dem Verband, den heimischen Medien, den Fans zu sagen, hör mal Leute, ich stehe zu meinem Nationalteam, ich gehe auch jetzt dahin und nicht eben nur, wenn es das schicke Olympiaturnier gibt. Und das sorgt halt wirklich dafür, dass jetzt wieder mehr Leute kommen und das kann ja dem Turnier eigentlich nur gut tun.
Ja, und wenn du siehst, wer da bei den USA schon zugesagt hat und noch zusagen könnte, ist es vielleicht dann auch wieder in dem Fall so ein bisschen Druck für Kanada auf WM Level, wenn du sagst, da sind einige NHLer mit dabei, also ich zähle jetzt bloß mal ein paar Namen auf, Brady Tkachuk, der Mannschaftskollege von Tim Stützle, habe ich schon genannt, Jordan Binnington wäre bei Kanada, ja, im Tor, dann hast du einen NHL-Torwart, der auch einen Stanley Cup gewonnen und Connor Bedard, aber dann bei den USA, Tkachuk, Cole Caulfield, Travis Zegras, Tage Thompson, Johnny Gaudreau, Luke Hughes, Shane Pinto, Zach Werenski. Also das ist schon krass, oder?
Eine Olympiamannschaft, ne? Ja, das muss man sagen.
Das ist schon krass, ja.
Ja.
Und es gab ja Spekulationen, ob sogar Sidney Crosby dann Kanada verstärkt bei der Weltmeisterschaft und ob wir dann vielleicht sogar Crosby, Bedard und Celebrini, der nächsten Draft an Nummer 1 gezogen werden soll, in einer Mannschaft sehen. Das wäre natürlich auch überragend.
Ja, also ich glaube, wir können es ja anhand des Salary Caps mal gucken. Wir können ja mal vergleichen, wie viel NHL-Leute vergangenes Jahr da waren, was die so verdienen und dann vergleichen wir das mal, wenn die Kader feststehen, mit denen, die dieses Jahr dabei sind und mich würde es nicht überraschen, wenn die Gehälter sich mindestens verdoppeln. Ja.
Über die Weltmeisterschaft werden wir ausführlich sprechen hier im Podcast. Ihr könnt das Ganze weiterhin unterstützen, supporten, crowdfunden über startnext.com/WM2024. Mindestbetrag ist da zustande gekommen. Aber wir überlegen uns noch so ein bisschen, was wir euch als Zuckerl da mitgeben können, wenn ihr supportet. Die 10 Minuten Eishockey zum Beispiel mal für eine längere Zeit frei für euch.
Oder so ein 2 Stunden Interview mit Sidney Crosby exklusiv aus Prag oder so. Ne?
Ja, genau. Ja, viel Erfolg dabei.
Dürfte gar kein Problem. Wenn
du 2 Sekunden dein Mikro da irgendwo über 15 andere Journalisten drüber halten kannst, dann kannst du zufrieden sein schon.
Ja, yeah, we want to win the next game. Yeah. Danke, danke Sidney. Bahnbrechend.
Ja, Sidney Crosby nicht mit dabei bei den NHL Playoffs und auf die wollen wir jetzt schauen. Das ist natürlich keine Preview, weil die Playoffs schon laufen, weil die ersten Spiele gespielt sind, nicht von allen Serien, aber teilweise wollen mal so ein kurzen Überblick geben, beziehungsweise in alle Serien mal so kurz reinschauen und sagen, was wir davon erwarten.
Ja, dann sag mal der Erste, dann fangen wir an. Dann
New York Rangers gegen Washington Capitals.
Ja, also das ist natürlich die klarste Serie, weil da werden wir später noch häufiger zu kommen, dass wir sagen, wir wissen nicht, wer da der Favorit sein soll. In dieser Serie gibt es einen ganz klaren Favoriten. Also wir reden über den President's Trophy-Sieger, also quasi den Meister der Hauptrunde mit 114 Punkten gegen den Tabellenachten, der nur am letzten Spieltag reinkam, weil der Gegner seinen Torwart rausgenommen hat. Und die Capitals sind mit minus 37 Toren in diese Playoffs eingezogen. Ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gab in der Form, also zumindest nicht in den letzten Jahren. Früher natürlich schon, als weniger Teams in der Liga waren. waren, wo auch dann automatisch schlechtere Teams reingekommen sind, aber jetzt aktuell mit 32 Teams und mit -37 zu den besten 16 zu gehören, ist jetzt nicht unbedingt alltäglich und man sieht auch andere Werte. Also wenn man sich Corsi-Werte anguckt oder Expected Goals, da sehen die Capitals schon richtig schwach aus und vergessen wir natürlich nicht, dass es auch daran liegt, dass sie den Umbruch schon eingeläutet haben, dass sie halt Spieler verloren haben, wie Kuznetsov, wie Mantha, Niklas Bäckström ist nicht dabei, dass die Kampa der Nummer 1 Torwart funktioniert irgendwie nicht, Alexander Ovechkin war die halbe Saison nicht da. Also natürlich sind die Capitals eigentlich keine Playoff-Mannschaft und wer das gestrige Spiel gesehen hat, der glaubt auch, glaube ich, nicht, dass das eine sehr lange Serie wird.
Ja. Ovechkin ohne Schuss in Spiel 1, das gewinnen die New York Rangers mit 4:1. Matt Rampe, ich hab's ja schon immer gesagt, dass die den für die Playoffs aufbauen. Ja, da wird er den Impact haben. Ich hab's immer gesagt. Naja, also klar, aus kurzer Distanz, aber er macht das 1-0, sein erstes Playoff-Tor. Ne? Also klassische Rampe, also in dem Fall nicht am Arsch angeschossen worden, sondern wirklich geschossen. Aber ja, also er spielt auch in den Playoffs und er trifft in den Playoffs. Da war ich ja ein bisschen skeptisch.
Und er hat auch wirklich nicht schlecht gespielt, muss man sagen, ne? Also ich fand es echt okay, was er gemacht hat. Er hat echt für mich gerade diese 4-3, hat ja 2 Tore gemacht, viel Energie reingebracht und das war schon wirklich in Ordnung. Der hat sich auch nicht dumm provozieren lassen. Jetzt kann man darüber streiten, ob er beim zweiten Tor nicht einen Ellbogen hochzieht ins Gesicht des Capitals-Spielers. Ja, würde ich sogar so sehen, aber er ist halt auch ein Kopf größer. Ich weiß nicht, ob es wirklich Absicht war, aber grundsätzlich finde ich, der war jetzt nicht nur da, um Ärger zu machen. Der hat wirklich gut gespielt.
Und dann bei den Rangers, also wir haben jetzt über Rampe gesprochen, aber was passiert mit denen, die ja auch in der Regular Season schon gescored haben? Also Artemi Panarin mit seiner überragenden Saison oder auch ein Chris Kreider und Mika Zibanejad, um mal 3 zu nennen. Panarin trifft in Spiel 1, Kreider trifft in Spiel 1 und Zibanejad mit einem Assist. Also das ist das Power auch in der Offensive, gute Verteidigung, guter Torwart. Also die Rangers sind ja nicht zu Unrecht natürlich President's Trophy-Sieger geworden und haben einfach auch die Qualität in der Offensive. Jetzt ist halt die Frage, wie sie das in den Playoffs auch umsetzen und zeigen.
Ja, ich muss natürlich trotzdem sagen, finde ich, dass dafür, dass sie die Hauptrundenmeisterschaft gewonnen haben, sie jetzt bei 5 gegen 5 gar nicht so überragend sind. Sie sind halt in Überzahl Weltklasse mit Kreider da vom Tor. Sie sind in Unterzahl extrem stark. Und bei 5 gegen 5, sieht das gar nicht immer so gut aus. Und ich finde, dass natürlich eine Serie gegen Washington jetzt auch nicht unbedingt uns abschließend sagt, ob das anders ist, weil Washington einfach keine Mannschaft ist, die auf dem Niveau anderer Playoff-Teams ist. Trotzdem, du hast schon recht, die Rangers könnten weit kommen und haben natürlich wirklich viele extrem gute Leute. Allein das Abwehrduo da, Gustafsson und Fox, das ist schon wirklich vom Feinsten. Und auch Schesterkin, der jetzt nicht die allerbeste Saison für seine Verhältnisse gespielt hat, aber natürlich immer noch ein Weltklasse-Mann ist.
Bruins Maple Leafs, die nächste Serie im Osten. Und ja, da ist gleich mal in Spiel 1 den deutlichen Sieg gegeben für die Boston Bruins. Ein 5:1. Das war dann auch gleichzeitig der deutlichste Sieg bis jetzt in den Playoffs an diesem Wochenende. 2 Powerplay-Tore für die Boston Bruins. Da wird sich auf jeden Fall Toronto steigern müssen im Penalty-Killing. Insgesamt in der Offensive. Nylander hat jetzt nicht gespielt in Spiel 1. Der hat ihnen natürlich gefehlt. Und irgendwie, ja klar, die Boston Bruins als Nemesis der Toronto Maple Leafs und die erste Runde haben sie zwar letztes Jahr überstanden, aber es ist irgendwie schon, glaube ich, auch nur eine Hürde im Kopf, diese erste Runde mal zu schaffen aus Maple Leafs Sicht.
Ja, und vor allem, weil es immer wieder gegen Boston geht. Wie war das? War jetzt, glaube ich, ist die 4. Playoff-Serie zwischen den beiden in den letzten 11 Jahren und die Bruins haben irgendwie 6 davon in Folge gewonnen. Also nicht von den 4 natürlich, sondern auch davor schon Serien gewonnen. Die Bruins haben seit Jahrzehnten nicht mehr gegen die Leafs verloren. Und ich glaube schon, dass sich das ein bisschen in den Köpfen festsetzt. Und jetzt hast du natürlich bei Toronto auch immer wieder die Situation, dass du da in der Hauptrunde überragende Scorer hast. Also Matthews 69 Tore haben wir oft genug drüber gesprochen, aber auch Mana, Nylander, Tavares, was auch immer. Aber in den Playoffs haben die oft ein bisschen was vermissen lassen. Und was passiert jetzt ausgerechnet bei diesem ersten Spiel? Keiner von denen macht auch nur einen Punkt. Das muss natürlich nichts heißen. Die können jetzt immer noch die Serie 4-1 gewinnen und jeder von denen macht 3 Tore pro Spiel. Aber das sind natürlich gerade in diesem hektischen Markt in Toronto ist das jetzt schon wieder das Thema. Wo waren die Großen? Was machen die? Klar, jetzt muss man sagen, Matthews hat einmal um Swayman rum und hat fast ins leere Tor getroffen, hat dann an Pfosten getroffen. Ist ja nicht so, als hätten die keine Chancen gehabt. Die hätten irgendwie 7 Expected Goals oder sowas, die Leafs. Aber solange die Top-Leute nicht treffen, wird dieses Thema immer und immer größer werden.
Was machen denn bei Boston mit der Torwartsituation? Machen die weiter, dass die, also ich habe jetzt gehört, gelesen, dass über die komplette Regular Season war es, glaube ich, nur dreimal so, dass einer, also dass sie zwei Spiele in Folge gemacht haben, die Torhüter. Also unglaublich. Also wirklich eine Rotation, eine ganz klare Rotation zwischen Jeremy Swayman und Linus Ullmark. Aber völlig untypisch für die Playoffs.
Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Erfolgsrezept, dass du beide Leute hast, die sich als Nummer eins fühlen dürfen und beide, die nicht so viel spielen, dass sie irgendwann platt sind. Und ich fände es gar nicht schlecht, jetzt zu sagen, wir machen das in den Playoffs auch so weiter, weil sie auch dran gewöhnt sind. Und es ist ja auch nicht so, als würden die Spieler denken, oh Gott, was macht der Typ jetzt hinter mir? Wir haben doch eigentlich einen viel besseren. Sondern ich glaube, den Feldspielern ist relativ egal, wer da im Tor steht. Und ja, klar, im ersten Spiel war die Torwartleistung von Swayman wieder überragend, hat wirklich extrem viel gehalten. Aber ich glaube, wenn die jetzt ins zweite Spiel mit Ullmark gehen würden, würde auch keiner sagen, oh Gott, was macht ihr da? Also ich fände es ehrlich gesagt ganz geil, wenn man das so weitermacht.
Aber überleg dir, wenn jetzt das zweite verloren geht, dann hast du halt die Frage, klar, dann kannst du sagen, jetzt gehen wir wieder zurück zu Swayman, aber den nicht zu belohnen für eine starke Leistung in Spiel 1 und dann trotzdem diese Rotation zu haben, ja.
Also ja, aber er kennt es ja auch so aus den letzten Monaten, da hat er ja auch immer wieder gute Leistung gemacht und hat danach wieder draußen gesessen, ne? Ja.
Hurricanes Islanders. Die nächste Serie, die so für mich auf dem Papier eigentlich relativ klar aussieht, aber ja so deutlich war es jetzt in Spiel 1 nicht. Haben die Islanders da irgendeine Chance, glaubst du, oder wird das der Favoritensieg? Also du hast ja gesagt, da bin ich auch bei dir, Rangers gegen Capitals ist, glaube ich, die klarste. Also da könnte man schon auch sagen, dass das ein Sweep wird. Wäre jetzt nicht überraschend, wenn es ein Sweep wird, sagen wir so. Hurricanes Islanders im Osten kommt dann da für mich an 2.
Ja, für mich auch. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das erste Spiel jetzt schon die Serie eigentlich entschieden hat. Also es klingt ein bisschen bescheuert, aber ich fand, die Islanders waren echt deutlich die bessere Mannschaft. Vor allen Dingen im zweiten Drittel, da hat Carana, glaube ich, nur dreimal aufs Tor geschossen und die Islanders haben wirklich einen klassischen 80er, 90er Jahre Trap gespielt. Und also Ende 80er, Anfang 90er Jahre Trap gespielt und haben da wirklich die ins Leere laufen lassen, haben denen nichts gegeben. Carolina hatte überhaupt keine Torchancen. Die Islanders haben gut gekontert, hatten diverse Chancen, auch Pfostenschüsse und sowas. Da hätten sie in Führung gehen müssen, haben es nicht gemacht. Dann ist das, was gegen eine Topmannschaft häufiger passiert. Die kommen dann doch einmal nach vorne, machen das Tor. Am Ende noch eins ins Leere, 3-1. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich die größte Chance für die Islanders gewesen wäre, ein Spiel zu gewinnen. Ich sehe irgendwie nicht, wie sie noch ein anderes gewinnen können, weil ich nämlich glaube, dass Carolina nochmal richtig 2-3 Gänge hochschalten kann.
Kuznetsov mit Tor und Vorlage.
Ja, natürlich, Playoff-Mann. Immer schon.
Ja, aber
also, ernsthaft jetzt. Der ist in den Playoffs einfach überragend, der Mann.
Ja. Kuznetsov geholt, Jake Gensel geholt, in den letzten Jahren immer in den entscheidenden Phasen dann der Saison weit gekommen auf die Carolina Hurricanes, aber dann halt zu wenig Tore gemacht, auch dann doch eben spät in den Playoffs ausgeschieden, nie den letzten Schritt gemacht oder auch den vorletzten nicht. Kuznetsov und Gensel, sind das so die Faktoren, die noch gefehlt haben oder können sie es werden jetzt in den Playoffs?
Ja, absolut, weil Gensel natürlich auch schon mit Crosby gezeigt hat, was er in den Playoffs kann und jetzt mit Aho und Jarvis in der Reihe, das sieht schon extrem gut aus. Kuznetsov bringt nochmal schön Tiefe rein, der spielt ja gar nicht in den vorderen Reihen, aber ich finde, wir müssen mit Carolina vor allem über diese Abwehr reden. Ich meine, du hast Burns, Sheffield, Shea, D'Angelo, Orlov, Slavin, Pesci, also das sind Leute, die würden wahrscheinlich bei jedem anderen Team in den Top 4 spielen und die spielen bei denen teilweise als siebter Mann, sitzen teilweise draußen, kommen gar nicht rein. Also diese Tiefe in der Abwehr, die ist wirklich sensationell. Ich überlege, ob das wirklich die beste Abwehr der Liga und damit auch der Welt ist.
Ja, Florida hat schon auch echt eine, also ja, vielleicht stimmt, ganz Florida in der Tiefe, krass, ja. Florida hat schon auch eine richtig krasse Abwehr.
Okay, ja, und also, vor allen Dingen, was ist denn mit Herrn Andersen? Also ich meine, der war auch einer, wo es dann in Toronto hieß, in letzter Konsequenz vertrauen wir ihn nicht. Der war jetzt auch länger verletzt und der hat ein dermaßen starkes Spiel gemacht. In den letzten Wochen war er ja schon gut, also auch im Tor. Also Carolina hat eigentlich alles. Ne? Das Einzige, was sie nicht haben, sind irgendwie 5 Topscorer, die alle 100 Punkte machen. Ne? Aho wäre der einzige Punkt pro Spielmann, abgesehen von Gensel jetzt, aber der war ja nur kurz da. Aber das brauchen sie auch gar nicht. Ne?
Also sprich, New York hat alles, also die Rangers haben alles, Carolina hat alles und dann wird es aber
Rangers
vielleicht...
Nein, die Rangers haben nicht alles. Die Rangers sind mir bei 5-5 zu schlecht. Okay. 5 gegen 5.
Aber am Ende ist vielleicht doch Florida der Favorit im Osten. Florida Panthers gegen Tampa Bay Lightning, die letzte Serie im Osten.
Ja, erstes Spiel 3-2 gewonnen, erwartet eng, ne? Und Panthers, da denkt man ja auch so oft an die Offensive, du hast ja gerade schon eben gesagt, man darf ja nicht vergessen, was die auch für starke Abwehrspiele haben die beste Defensive der ganzen Liga gehabt in der Hauptrunde, gab mal 2,4 Gegentore, das ist in der heutigen NHL wirklich nicht wenig, nicht viel, so muss ich sagen, und deshalb sind sie auch Favorit, ne? Also darf ich nicht vergessen, die waren ja letztes Jahr schon im Finale und sie haben da vorher schon die Hauptrundenmeisterschaft gewonnen. Und in letzter Zeit ist es in der NHL ja nicht so wie in der DEL, wo der Hauptrundensieger meistens auch in den Playoffs gewinnt, sondern es ist ja eher so, dass der Hauptrundensieger noch so 1-2 Jahre braucht, um dann auch in den Playoffs gut zu sein. Und vielleicht ist dieses Jahr das jetzt.
Vor allem, weil letztes Jahr auch Tkachuk sich ja dann verletzt hat in den Playoffs. Also das ist natürlich ein Riesenfaktor für die Florida Panthers. Aber du hast Verhaeghe und Barkov, ja, die jetzt auch schon gescored haben in Spiel 1. Ja. Du hast eben Tkachuk, du hast noch Bennett, du hast Lindella, du hast auch Tiefe in der Offensive, defensive Forsling. Jetzt über die Saison habe ich viele gehört, die gesagt haben, normalerweise gehört der auf die Norris-Ballot mit drauf. Ne? Der schwebt so immer noch unterm Radar, aber Forsling, Montour, Ekman, Larsson, defensive auch tief besetzt und ja, eben nicht nur offensiv unterstützend, sondern wie du gesagt hast, eben auch beste Defensive, die wenigsten Gegentore kassiert und ein Bobrovsky, von dem wir wissen, dass der in den Playoffs nicht so schlecht ist, ne? Dass das immer so ein bisschen seine Zeit wird.
Ja, generell, also wenn wir mal überlegen, wie vor ein paar Jahren über ihn gesprochen wurde, schlechtester Vertrag der Liga, 10 Millionen, was haben die denn da gemacht? Der ist ja jetzt hier nur zweiter Mann. Jetzt ist er wieder voll da, ne? Und aktuell ist er meiner Meinung nach auch besser als Vasilevskiy. Also es ist ein bisschen verrückt, wenn mir einer vor 3 Jahren gesagt hätte, dass ich heute hier sitze und sage, Bobrovsky sehe ich aktuell vorne im Duell mit Vasilevskiy, hätte ich mir wahrscheinlich selber eine Ohrfeige gegeben, aber aktuell ist es so.
Und aber bei Tampa wiederum, ne, jetzt hast du Vasilevskiy schon genannt, dann haben wir natürlich Kucherov mit dieser überragenden Saison. Also müssen wir nochmal sagen, 100 Assists, ja, das ist fast nie vorgekommen. Und McDavid hat es halt in dieser Saison geschafft. Davor waren es Lemieux, Gretzky und wer hat es noch geschafft? Wer war letztes Jahr? Bobby Orr, genau. Das waren die das vorgeschafft haben. Und dazu Kucherov noch mit 44 Toren. Also brutale Saison einfach. Und du hast noch Stamkos, Point, du hast Hetman. Also du hast ja diesen Kern der Mannschaft, die so erfolgreich waren in den vergangenen Jahren, immer noch. Ich glaube nicht, dass es für einen ganz, ganz tiefen Lauf reicht in den Playoffs, aber ja, so für eine Serie und dann vor allem bei dieser Rivalität gegen die Florida Panthers, vielleicht können sie zumindest die Panthers ärgern.
Können sie sicherlich, aber ich sehe die Panthers trotzdem vorne. Außer und Sam Reinhardt, ich weiß nicht, der macht 57 Tore und irgendwie kaum einer spricht darüber, weil ein anderer fast 70 macht und dann die ganzen 100 Assist-Leute dabei sind. Sam Reinhardt, also das ist ein guter Spieler, das wusste man natürlich vorher, er ist ja nicht umsonst hoch gedraftet worden. Ich meine, in den Dreiseite-Draft war das doch, ne?
Ja,
aber dass der fast 100 Punkte macht und 57 Tore, das wäre vor ein paar Jahren das Thema gewesen. Aktuell geht sowas halt unter.
Ja, vor Dreiseitel an 2 damals
genau.
Gedraftet.
Ja, genau, damals. Ja.
Heute geht's weiter in den Serien Maple Leafs Bruins im Osten und Islanders gegen Hurricanes, also da Boston und Hurricanes mit der 1-0-Führung. Und es beginnen 2 Serien im Westen, nämlich Golden Knights gegen Dallas Stars und LA Kings gegen Edmonton Oilers. Sprechen wir erst über die beiden Serien im Westen, die noch nicht begonnen haben. Ja, natürlich Oilers gegen Kings, da müssen wir anfangen. Und die Frage ist, is this the year? Wo sich die Oilers jetzt tatsächlich mal den Cup holen. Also ich meine, es heißt ja dann tatsächlich Cup or Bust oder Bust für die Oilers.
Ja, ist ja seit Jahren, ne? Also hat der Dreiseitel ja schon ein paar Jahren schon gesagt und wenn man sieht, wie enttäuscht er immer ist, wenn die Saisons früh enden, dann weiß man, dass ihnen um nichts anderes mehr geht. Warum auch, ne? Also bei den ganzen individuellen Auszeichnungen, die sie schon geholt haben, gibt es ja kein anderes Ziel mehr. Und er hat ja, wie ihr letztens hier auch gehört, gesagt, dass das Team defensiv so viel besser geworden ist und das ist auch definitiv nicht falsch. Also ich habe mir jetzt nochmal ein paar Daten angeguckt, das ist schon anders als in den Vorjahren, weniger Großchancen und sowas. Dreiseitel selber ist einer der Top 5, glaube ich, in der Liga, was Puckgewinn, also Takeaways angeht, also das ist schon wirklich gut. Trotzdem natürlich ist die Offensive immer noch das Prunkstück von Edmonton und da bin ich gespannt, wie das dann gegen LA laufen wird.
Bei den Kings finde ich schon auch faszinierend, dass das eigentlich mal, wenn wir jetzt die letzten 15 Jahre uns anschauen, hatten wir natürlich die aktuellste Dynasty sind natürlich die Tampa Bay Lightning. Davor hatten wir auf jeden Fall die Penguins, wir hatten die Kings und die Blackhawks. Und die LA Kings jetzt immer noch eigentlich mit dem Kern oder mit Spielern, die eben 12 und 14 schon Stanley Cup gewonnen haben, die es jetzt doch geschafft haben, da ja natürlich ein paar Spieler mit dazu zu nehmen. Ja, Byfield ist natürlich so derjenige, den sie auch hoch draften konnten, weil sie zwischendrin mal nicht so erfolgreich waren, aber so einen richtigen Rebuild, also so richtig abgesunken, länger sind sie eigentlich nicht. Also einmal kurz so abgetaucht, würde ich sagen, und jetzt wieder da, zumindest in den Playoffs.
Das stimmt, aber was glaubst du denn, gegen wen oder wann die Kings ihre letzte Playoff-Serie gewonnen haben?
Das müsste lang her sein. Also das ist wahrscheinlich dann Haben die nach 2014 nochmal eine oder zwei?
Nein, gar keine
mehr. Nach 2014 gar keine
mehr. Die Meisterschaft gewonnen 2014 und dann einfach 10 Jahre keine einzige Playoff-Serie gewonnen. Okay. Und das zeigt natürlich schon, dass das Team nicht mehr, also dass natürlich ein großer Umbruch stattgefunden hat, auch wenn Kopitar und Daudi immer noch da sind. Aber das ist natürlich jetzt schon ein anderes Team. Aber ich finde, die haben es auch ganz gut wieder aufgebaut mit so einem Adrian Kempe und so. So ein Trevor Moore war stark, fand ich. Fiala und sowas war in Ordnung. Sie haben auch echt eine ganz gute Tiefe. In der Hauptrunde hatten sie 7 verschiedene Spieler mit mindestens 15 Toren und 15 Tore sind ja schon eine Marke. Also das ist schon okay. Und vor allen Dingen, sie haben ja vor der Saison gesagt, wir müssen, was wir in den Playoffs gemerkt haben, weil die jetzt 2-mal in Folge gegen Edmonton ausgeschieden sind, jetzt wieder gegen Edmonton spielen, haben sie ja schon gesagt, wir müssen irgendwie diese Center matchen von Edmonton, weil die halt zu krass sind mit McDavid und Dreisaitl. Und sie hatten ja schon Kopitar und Danault und haben dann nochmal Herrn Dubois dazu geholt. Und dann hieß es, das könnte vielleicht das beste Center-Trio der ganzen Liga sein, aber ich finde, Dubois hat keine gute Saison gespielt, ehrlich gesagt. Also ob das reicht, um McDavid Dreisaitl da in Schach zu halten, da bleibe ich mal skeptisch.
Dazu kommt, dass sie auf, also dass die Center natürlich richtig stark sind, aber sie auf dem Flügel jetzt nicht so den großen Support haben, wie zum Beispiel auf der anderen Seite mit Zach Hyman, 50-Tore-Mann bei den Edmonton Oilers. Und übrigens nochmal zum Thema Rebuild. Natürlich ist mir klar, dass die Mannschaft anders aussieht als vor 10 Jahren zum Beispiel, aber dadurch, dass du halt Kopitar und Doughty eben im Sturm und in der Verteidigung einfach als komplette Eckpfeiler auch damals schon gehabt hast und die immer noch da sind, fühlt sich irgendwie so an, als wäre der Kern in, ja, immer noch der gleiche, beziehungsweise dann die Eckpfeiler der Dynastie immer noch da und jetzt die LA Kings mit den beiden noch wieder in den Playoffs. Ja,
ist halt die Frage natürlich, wie Edmonton generell diese ganze Saison so verkraftet, weil erinnern wir uns mal bitte, wie die abgelaufen ist. Am Anfang der Saison war die ganz unten, da hieß es schon, oh, kann sie jetzt schon abpacken, Saisontrainer wird gefeuert, irgendwie Torwart in die zweite Mannschaft geschickt und alles schien vorbei und auf einmal kommt Chris Knobloch und dann gewinnen sie da irgendwie 16 Spiele in Folge, holen fast einen NHL-Rekord, sind jetzt ganz easy mit dabei. Jetzt am Ende wiederum haben sie aber ein bisschen schleifen lassen. Klar, McDavid war auch wieder verletzt, dann wurde Dreisaitl auch mal gescratcht und sowas. Aber ja, das ist ja jetzt schon eine totale Achterbahn diese Saison. Ich bin mal wirklich gespannt, ob das in den Playoffs jetzt anders läuft.
Sie müssen halt auch schauen, dass sie dass sie Dreisaitl und McDavid einfach auseinanderhalten, ne? Und dass ich glaube jetzt mit Hyman, der 54 Tore geschossen hat, haben sie zumindest da nochmal für McDavid einen auf dem Flügel oder sagst, die werden sie jetzt nicht auseinandernehmen. Und klar wird es in Phasen wieder passieren, dass die beiden zusammen in der Reihe spielen, McDavid und Dreisaitl, aber auch da, das ist auch nichts Neues. Wenn sie den Cup holen wollen, dann müssen die einfach in unterschiedlichen Reihen auch ihre Leistung abrufen und momentan ja mit eben den McDavid und Hyman und dann eben Dreisaitl und Nugent Hopkins. Ich finde, das ist eine gute Lösung. Du hast mit Corey Perry noch einen mit dabei, der mehr Tiefe gibt. Du hast eben Hyman, diesen Faktor, der, also hätte ich nie gedacht vor der Saison, dass der über 50 Tore macht. Aber das ist auch einer, der in dem eigentlich wie für die Playoffs gemacht ist, Zach Hyman, ne?
Ja, der ist ja ähnlich wie Kreider, ne? Der wühlt auch vor dem Tor rum und fälscht die Dinger ab und nimmt dem Torwart die Sicht und sowas. Der macht ja wirklich die Tore aus, glaube ich, im Durchschnitt 24 Zentimetern oder sowas. Und, aber genauso einen brauchst du natürlich, weil die richtig schönen Tore werden jetzt seltener fallen.
Auch noch nicht begonnen hat die Serie Dallas Stars gegen Golden Knights, Vegas Golden Knights. Und meine Frage an dich, sind die Dallas Stars der Top-Favorit im Westen oder fehlt dann doch irgendwie das absolute... Ich weiß nicht, es gibt einfach im Westen, jetzt gerade wenn wir über McDavid und Dreisaitl gesprochen haben, schon noch Mannschaften, die irgendwie mehr glänzen, auch offensiv als die Dallas Stars, aber die sind eigentlich auch sehr, sehr komplett und ja, einfach auch über die letzten Jahre wirklich super gewachsen, dieses Team. Also super zusammengestellt ist auf jeden Fall.
Ja, also für mich sind die Stars vielleicht sogar insgesamt Favorit auf dem Stanley Cup, gar nicht nur im Westen. Sind ja nicht umsonst jetzt ganz oben gelandet dann noch. Und waren auch gerade in den letzten Wochen so das beste Team. Und es gab ja schon vor der Saison relativ viele Leute, die gesagt haben, das ist eine heiße Mannschaft. Und die haben sich auch einfach gut entwickelt. Ne? Diese Robertson-Hinz-Pawelski-Reihe ist echt eine der besten der Liga. Also klar, man kriegt das ja nicht immer so mit, weil auch wir natürlich, wenn wir Nordamerika verfolgen, eher die Ostspiele verfolgen, weil die dann noch halbwegs in der humanen Zeit kommen. Und dann natürlich auch in den Medien eher auf die Ostsee geguckt wird. Aber wenn Dallas... Also wenn diese Dallas-Mannschaft irgendwie aus Montreal kommen würde, wäre das wahrscheinlich das Hype-Thema Nummer 1. Also ich finde die echt richtig, richtig stark, auch im Tor mit Ottinger. Okay, hat vielleicht nicht die allerbeste Saison gespielt, aber grundsätzlich kann das ja, ne? Und Dass die jetzt natürlich auf die Golden Knights treffen, ist ein bisschen bitter, weil die Golden Knights natürlich sich in der Hauptrunde unter Wert verkauft haben. Das wäre theoretisch auch ein Halbfinale, ne? Finde ich, Stars gegen Golden Knights. Jetzt ist es direkt in der ersten Runde und vielleicht für die Stars gar nicht schlecht, weil dann kommt nicht so langsam rein, sondern müssen von Anfang an voll da sein. Ne?
Ja, und vor allem ist vielleicht auch Vegas dann mit der Rückkehr von Stone in der ersten Runde noch nicht so da. Also vielleicht dauert das ein bisschen, bis sich das findet. Das würde ich auch als Vorteil sehen für die Dallas Stars. Aber also das ist eine Serie, wo ein Team, das eine überragende Hauptrunde gespielt hat mit den Dallas Stars, trotzdem, ja, klar sind die Favorit, aber trotzdem ausscheiden könnte. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist eine Riesenüberraschung, wenn es Dallas rausgeht in der ersten Runde gegen Vegas.
Nee, die spielen auch gegen den Titelverteidiger, ja, und eben den, der jetzt ja auch alle Spieler wieder am Start hat. Ne? Du hast Mark Stone angesprochen, ne? Dann Thomas Hertel, den sie jetzt geholt haben. Der ist jetzt auch nicht ganz so schlecht. Also natürlich haben sie auch noch fast alle Spieler, mit denen sie vergangenes Jahr Meister geworden sind. Und die Golden Knights können sicherlich auch mal wieder hochfahren. Also die waren ja schon recht früh klar in den Playoffs und haben es deswegen auch echt ein bisschen locker angehen lassen. Plus halt, wie gesagt, mit den ganzen Ausfällen. Aber es ist immer noch eine absolute Top-Mannschaft, da brauchen wir nicht so rumreden. Aber trotzdem, finde ich, ist Dallas da ein Stück weit favorisiert aktuell.
Wenn du bei den Kings vom besten Center-Trio gesprochen hast, hat jetzt Vegas mit Eichel, Hertel und Karlsson auch nicht so ein schlechtes Trio, würde ich sagen.
Nö, vor allem, wenn du noch Mark Stone dazu nimmst, der ja als Flügelstürmer fast spielt, wie ein Center, zumindest defensiv, das ist schon ganz nett, finde ich auch.
Ja, und also Top 6 jetzt aktuell Eichel, Barbashev und Marchessault, Hertel, Stevenson und Stone und dann noch ein Karlsson mit dazu eben im Sturm. Ja, auch das sieht gut aus bei den Vegas Golden Knights. Was
kann man sich schon angucken.
Was gibt da den Ausschlag? Vielleicht da Dallas besser im Tor aufgestellt, auch wenn du gesagt hast, Oettinger jetzt nicht die allerbeste Saison, aber vielleicht immer noch stärker als die Vegas Goalies, müssen wir da sagen.
Ja, aber andererseits hast du die Vegas Goalies letztes Jahr auch gesehen. Das waren auch keine großen Namen, weil da irgendwie 12 Leute ausgefallen sind und auf einmal kommt Hill und ist für 3 Wochen lang der beste Torwart der Welt. Also, man weiß es nicht. Das Torwartspiel ist ja eh verrückt.
Canucks gegen Predators. Auch da haben wir das erste Spiel schon gesehen mit einem 4-2-Sieg für die Vancouver Canucks gegen die Nashville Predators. Muss man aber sagen, die waren zweimal hinten, die Canucks. Auch da muss ich sagen, der Hunger nach Playoffs bei den Fans, glaube ich, riesengroß. Also, weiß ich jetzt letzte Nacht, ob es da in Winnipeg mehr abgegangen ist oder in Vancouver, aber auf jeden Fall auch da von der Stimmung und bei den Toren.
Ah, Winnipeg.
Winnipeg schon eine Nummer.
Ja, aber trotzdem, klar, Vancouver, einer der größten Märkte, wie die Profis sagen, überhaupt und eine der aufregendsten Eishockeystädte. Und natürlich, man darf nicht vergessen, diesen Verein gibt es jetzt seit mehr als 50 Jahren, er hat noch nie gewonnen. Er war mehrmals im Finale, ne? Wir wissen, was alle passiert ist, beim 2011er Finale. Grüße an so ein paar Scheiben und Autos. Da ist natürlich schon sehr viel Druck drauf, obwohl man andererseits auch sagen muss, dass die Mannschaft ja nicht vor der Saison als Stanley Cup-Favorit galt. Ne? Sie hat sich ja erst selber dazu gemacht durch diese überraschend starke Hauptrunde. Klar, am Ende sind sie jetzt im Westen nur Dritter geworden, aber trotzdem ist immerhin die erste 50-Siegesaison seit 2012. Also Vancouver, den ist auf jeden Fall zu rechnen.
Ja, es ist in der Serie natürlich auch Favorit, vor allem, wenn das erste Playoff-Spiel auch gewonnen wurde, ja, und du auch schon mal den Rückstand hattest. 12 Sekunden hat es ja gedauert, bis sie das 1-2 in den 3-2 gedreht haben und da natürlich das Stadion dann komplett ausgerastet. Quinn Hughes, sensationeller Verteidiger hinten drin. Patterson, wissen wir auch schon länger, was der kann. Thatcher Demko im Tor stark. Dann JT Miller und Brock Besser, die eine gute Saison gespielt haben, eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben. Sogar eine Rekordsaison jeweils, ne? Also, ja. Werte erreicht haben, die sie noch nie vorher aufgerufen haben. Auch bei denen war klar, was sie für ein Potenzial haben. Irgendwie haben es bei Vancouver in dieser Saison viele Spieler geschafft, ihr Potenzial auch mal auszuschöpfen komplett. Und das halt
ja, wirklich, und ja, teilweise sogar noch Übererwartungen. Ne? Also wir zum Beispiel, wisst ihr das eigentlich, EA Sports, die simulieren ja immer so die Playoffs durch, also anhand ihres Computerspiels. Und da sind die Canucks als Meister rausgekommen. Ne? Also das muss natürlich nichts heißen, ist auch klar, aber das heißt auch so rein jetzt mal nur auf dem Papier ist das eine gute Mannschaft und eben nicht eine Mannschaft, die jetzt total über ihre Verhältnisse gespielt hat.
Du hast es auch mal durchgezockt, glaube ich, die Playoffs. Wer hat bei dir gewonnen? Washington.
Nee, ich hab mir wirklich seit 2018 das Spiel nicht mehr geholt. Also ich habe es früher jahrelang immer gespielt und 2018 dauert halt auch so lang, immer eine 82er-Saison und Online-Spieler war ich damals noch nicht so. Ne?
Du hast einfach das von 2018 nochmal gezockt und da waren die Capitals halt einfach so stark. Das habe ich vor ein paar Jahren
nochmal gemacht. Und dann habe ich sogar meine DEL-Saison begonnen. Und das ist ja ultra langweilig, wird natürlich auf großem Eis gespielt. Und das ist wirklich ein Riesenunterschied, ob du auf dem kleinen NHL-Eis spielst oder im großen europäischen Eis da läufst und läufst. Und das ist ja in der realen Welt schon nicht mein Ding.
Gut, eine Serie haben wir noch. Und auch da hat es
ja schon. Wir müssen ein bisschen was zu Nashville sagen.
Okay, ja. Okay.
Also ich meine, auch eine kuriose Saison. Erst wirklich schwach, dann zwischenzeitlich einfach das beste Team der Liga, fangen einfach an, alles zu gewinnen. Jetzt zuletzt wieder nicht mehr ganz so gut, aber natürlich trotzdem ist das auch eine Mannschaft mit einzelnen Stars. Also ich finde auch, das ist im Westen schon die Serie, die für mich am klarsten ist, pro Vancouver. Aber natürlich sind da auch starke Leute. Also ein Romagnosi hat wieder eine überragende Saison gespielt, vor allen Dingen offensiv. Ne? Und natürlich Philipp Forsberg ist auch in der Riege der absoluten Stars angekommen. 48 Tore, 46 Vorlagen. Und ich finde auch die Reihe mit Nyquist und O'Reilly, die funktioniert wirklich ganz gut, muss man schon sagen. Aber grundsätzlich fehlt es denen an Tiefe, um da mithalten zu können, finde ich, über 7 Spiele gegen Vancouver.
Und dann haben wir noch die Serie, die zumindest den wildesten Auftakt hatte, mit Winnipeg Jets gegen Colorado Avalanche 7-6 am Ende, wo du gedacht hast, okay, aber hey, Hellebuck auf der einen Seite. Also wenn die Avalanche da mal was gewinnen, dann vielleicht so 2-1 oder so.
Ja.
Oder 3-2. Aber jetzt gewinnt Winnipeg dieses erste Spiel mit 7-6. Wobei man dazu sagen muss, sie haben für diese 7 Tore 22 Schüsse gebraucht. Also Hellebuck hat trotz 6 Gegentoren immer noch 40 Schüsse gehalten. Also Avalanche hat da schon, die Avalanche haben da ordentlich gefeuert, aber haben eben dieses Spiel verloren. Was da auffällig war jetzt in Spiel 1, waren also unglaubliche Scheibenverluste. Also das war einfach noch so, jetzt einfach mal, also die Serie wird auch nicht so weiterlaufen, denke ich, weil das kann nicht funktionieren, das können die Trainer auch nicht zulassen, dass beide Mannschaften so nachlässig mit der Scheibe umgehen.
Ja, und vor allen Dingen, sagen wir so, dass die Avalanche viele Tore schießen können, ist ja nichts Besonderes. Ne? Sie haben ja immer die meisten Tore der Liga geschossen dieses Jahr. Aber dass die Jets so viele kassieren, ist halt Wahnsinn, weil sie haben die wenigsten der ganzen Liga kassiert und haben halt Connor Hellebuyck wahrscheinlich den aktuell besten Torwart der Welt, also zumindest was die Form angeht. Und das ist ja nicht normal, dass so einer dann sechsmal hinter sich greifen muss.
Ja. Ansonsten ist es aber schon so, dass auch in der Offensive bei den Winnipeg Jets sich ja einiges getan hat und zu den eh schon guten Offensivspielern, ich würde jetzt mal Connor, der gestern auch schon getroffen hat, zweimal Scheifele, Ehlers, Vilardi rausholen, dann Perfetti, Niederreiter, jetzt haben sie Monahan und Toffoli noch dazu geholt vor der Trade-Deadline, also die haben eine extrem tiefe Offensive und dazu diesen überragenden Goalie und die Defensive ist ja auch nicht so schlecht.
Nee, absolut. Und Winnipeg ist auch so ein Team, was so ein bisschen unter dem Radar ist. Da gab es ja diese Saison auch viele Diskussionen. Oh Gott, die Halle ist nicht voll, die Zuschauer kommen nicht mehr. Und Gary Bettman vor Ort und wird das Team vielleicht wieder umziehen. Das kann doch nicht sein, gerade in dieser Saison, wo es doch sportlich so gut läuft. Ne? Und ich finde, Winnipeg ist ein sensationeller Standort, so was man aus der Entfernung so mitkriegt. Auch die Stimmung ist ja angesprochen, wenn alle da in ihren weißen Klamotten zu den Heimspielen kommen. Und natürlich haben sie dieses Jahr auch wirklich Team. Also die Tiefe ist wirklich krass. Das sind ja locker 9 Stürme, die bei jedem anderen Team auch hoch angesehen wären.
Ja, und also du hast dann schon in der Offensive auf der einen Seite einfach die Stars um McKinnon. Ja, ob die McKinnon-Reihe gestoppt werden kann, ist natürlich eine Frage für die Winnipeg Jets. Und auf der anderen Seite bei den Jets hast du mehr Tiefe in der Offensive. Vielleicht jetzt kein Spieler, der so raussticht und so scored wie McKinnon. 140 Punkte in der Regular Season, neuer Franchise-Rekord für die Colorado Avalanche. Bei einer Mannschaft, bei der ja Spieler wie Sakic oder Forsberg gespielt haben zum Beispiel. Ja. Und natürlich Makar in der Defensive oder von hinten, der auch offensiv Impact hat. Jetzt letzte Nacht hat McKinnon getroffen, Makar hat ein Tor gemacht, ein weiterer Schuss in Überzahl, der abgefälscht worden ist. Was ist mit dem Powerplay? Die Jets hatten das schlechteste Powerplay aller Playoff-Teams. Also da gibt es so ein paar Fragezeichen, aber grundsätzlich ist es für mich schon auf der einen Seite Jets, Tiefe, Hellebuyck gegen einfach dieses unglaubliche Star-Potenzial, das die Avalanche haben.
Ja, das stimmt. Aber bitter ist natürlich der Ausfall von Hendrin, ne? Dass der jetzt nicht mitspielen konnte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das dauerhafte ist, aber zumindest hat er im ersten Spiel nicht mitgespielt. Und wo ich sie wirklich schlechter sehe, ist im Tor. Also logisch, wenn du gegen Connor Hellebuyck spielst, dann hast du wahrscheinlich immer den schlechteren Torwart auf deiner Seite. Aber dafür, dass die Avalanche so ein Top-Team sind, finde ich, ist mir Georgiev auch zu schwach. Also natürlich sind sie auch mit Darcy Kuemper Meister geworden, wo man auch gesagt hat, das ist eigentlich kein Mann, mit dem man den Stanley Cup gewinnt. Sie haben einfach vorne so viele Tore geschossen, dass relativ egal war, wie sie hinten kassieren. Aber wenn du gegen Conor Hennebergk spielst, ich könnte mir vorstellen, dass es am Torwart liegt, falls die Avalanche nicht so weit kommen.
Kurzer Ausblick doch, wen siehst du favorisiert im Osten, wen im Westen? Oder soll ich vielleicht anfangen? Es ist echt so ein bisschen aus der Hüfte geschossen. Ich könnte mir ein Finale vorstellen zwischen, also ich bin im Osten tatsächlich weiterhin bei Florida, auch wenn die eine Schwächephase hatten in der Regular Season, aber du hast es ja schon angesprochen, einfach jetzt Schritt für Schritt eigentlich einfach da, ja, sich nach vorne gearbeitet, auch in den Playoffs und vielleicht ist es dieses Jahr dann die Saison, in der die Florida Panthers dran sind. Ich versuche ein bisschen zu ziehen, weil der Westen ist, finde ich, extrem schwierig. Im Westen macht es Dallas.
Ja, also ich gehe im Westen mit Dallas und Edmonton im Halbfinale.
Ja, es geht aufs Halbfinale, geht einen Schritt zurück. Ich hätte auch Dallas und Edmonton im Halbfinale.
Vielleicht lässt du mich mal ausreden, Kollege. Ich das ja noch weiter ausgeführt. Gut, ja. Also Dallas gegen Edmonton im Westen Halbfinale, im Osten sehe ich rein vom, also jetzt so vom Papier, wie ich nicht für die besten Mannschaften halte. Das heißt natürlich nicht, dass sie dann auch so weit kommen, aber das sind für mich die besten Mannschaften. Dallas, Edmonton und auf der anderen Seite Carolina und Florida. Und ich könnte mir gut vorstellen, Finale Dallas gegen Florida und dann macht es Dallas.
Okay, und was machen wir mit New York im Osten? Also Edmonton hast du nix. Also die scheiden dann in der zweiten Runde gegen Carolina aus, deiner Meinung nach?
Ja, Stand jetzt würde ich es schon so sagen. Also keine Ahnung, weiß man ja nicht, aber klar, ich habe gestern das Spiel gegen Washington gesehen, da waren sie die klar bessere Mannschaft, aber der Gegner war halt auch Washington, so irgendwie so, ja, so ein bisschen Krefeld-Pinguine, ne? Also, ne?
Könnte der Vorteil sein, natürlich in der zweiten Runde von Carolina, dass sie schon ein bisschen mehr gefordert wurden als New York, oder der Nachteil, weil die Rangers ausgeruhter sind. Wie immer bei den Playoffs.
Das ist natürlich wirklich so, ne? Wer weiß schon, wie es in der dritten Runde aussieht, weil dann hast du schon mal einen Monat Playoffs hinter dir, dann hast vielleicht zwei Verletzte mehr und noch vier Angeschlagene mehr. Und klar, man weiß es nie. Also das Spielniveau wird nicht mehr so hoch sein in späteren Runden wie aktuell. Und deshalb kann man natürlich nicht einfach nur vom Papier ausgehen. Und vielleicht ist es sogar wirklich ein Vorteil zu sagen, ach, wir rumpeln da mal schnell mit 4-0 oder 4-1 gegen die Capitals durch, haben dann 4-5 Tage Pause und gehen dann ganz anders ausgeruht in so eine Serie als eine andere Mannschaft, die dann 7 harte Spiele hinter sich hatte. Ne? Ja.
Nochmal ganz kurz zu Dreisaitl und den Oilers. Ich finde ja dieses Jahr, also zweite Runde wäre dann Vancouver oder Nashville für die Oilers und also auch da ist es so, dass sie sich von Runde zu Runde dann an den Gegnern noch hocharbeiten können. Ne? Stanley Cup oder der Western Conference Finale wäre dann echt schwierig. Da sind 4 Kandidaten mit Dallas, Golden Knights, Jets und mit Avalanche. Aber vielleicht jetzt auch für den Playoff-Erfolg der Edmonton Oilers ist dieser Spielplan und dieses Brackets gar nicht so schlecht.
Ja, und Edmonton-Vancouver wäre natürlich für Kanada schon ein heißes Ding, ne?
Wenn es so weit kommt. Wäre mega in der zweiten Runde. Ja.
Das wäre schon echt krass. Also die Leafs sehen wir beide wieder nicht vorne, ne? Trotz ihrer Offensivstärke, ne? Wie fehlt da was? Und Boston sehen wir wie auch nicht. Also auf der Serie haben wir jetzt gar keinen genannt als irgendwie potenzielles Halbfinale oder Finalteam.
Nee, ich glaube einfach, dass sowohl Leafs als auch Bruins in der nächsten Runde an den Panthers scheitern werden würden. Oder die Lightning kommt da weiter. Nee, also ich sehe da die Panthers einfach als extrem starkes Team auf der Hälfte oder in dem Viertel des Brackets.
Naja, ja, auch so.
Gut, dann haben wir's.
Noch kleinen Verweis, denn wir haben ja jetzt mal lange über die NHL geredet, aber wenn ihr regelmäßig über die NHL was hören wollt, dann hört auf jeden Fall auch beim Lars rein, beim Sport Passion Podcast. Also der hat über jede Serie einen einzelnen Podcast gemacht und generell macht er mehrmals in der Woche große NHL Podcast. Also da auf jeden Fall auch immer reinhören, lohnt sich jedes Mal. Man lernt immer wieder was.
Absolut. Und wenn ihr uns wieder hören wollt, oder in dem Fall ist es dann, bin es dann nicht, morgen wieder die 10 Minuten Eishockey,
Steady.de/bisschen Hockey.
Erst wieder Mittwoch hören, wenn Bernd dann dran ist. Also
könnt dann lohnt sich richtig.
Genau, dann wartet noch einen Tag mit dem Abo und dann, genau.
Ja, für Mittwoch. Dann macht das Mittwoch. Oder macht das Abo jetzt schon mal, aber hört morgen nicht zu. So würde ich sagen.
Man kann auch das Abo machen und dann den Dienstag löschen und dann erst wieder. Also nur Montag und Mittwoch hören, wo sehr wahrscheinlich
schon die Ohren.
Bernd mit dabei ist.
Ja.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Mehrlei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.